Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich, ganz besonders natürlich auch Gabi Kusenberg, die am Flügel schon die Ouvertüre hier gespielt hat. Und ich hoffe, Sie haben ein gutes Bild, Sie haben einen guten Ton. Wenn Sie Livestream aufgeschaltet sind, hoffen wir, dass alles gut geht. Wir sind ja auch immer noch am Experimentieren. Wir brauchen noch so viele gute Dinge, die so viel Geld kosten, damit es richtig funktioniert. Aber Sie können uns ja dabei auch helfen. Und dann sind eine ganze Menge, die per Telefonkonferenzschaltung sich aufgeschaltet haben, die also zu Hause jetzt keinen Computer haben, aber trotzdem den Gottesdienst live erleben wollen. Und das können Sie per Telefon tun. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht oder sich informieren wollen, schauen Sie einfach auf unsere Homepage. Da steht es und die Homepage finden Sie dann unter Kirche des Nazareners, Gemeinde Wächtersbach. Und dann sind Sie beigeschaltet. Aber wir haben heute Abend ja den ersten Versuch, in dem wir gesagt haben, ja, Leute, die es gar nicht mehr aushalten zu Hause, die dürfen gern mal kommen, sich hinten hinsetzen und mal miterleben, wie so ein Livestream dann auch läuft. Und natürlich der große Vorteil, man sieht sich, man kann sich begrüßen, aber nicht umarmen, nicht küssen, nicht solche Dinge machen, die vielleicht wünschenswert wären, aber uns in dieser Situation nicht helfen. Es ist ja so, dass die Corona-Ansteckung zunimmt, und zwar extrem zunimmt. Warum aber auch die Regierung sagt, naja, jetzt können wir auch langsam wieder die Geschäfte öffnen, ist nicht deswegen, sondern es ist, weil es nicht mehr ganz so gefährlich ist. Es sind nicht mehr so viele auf der Intensivstation und es sterben auch nicht mehr so viele. Schade, aber trotzdem kann ich nur allen anraten, bitte Abstand halten, vernünftig sein. Und dann geht das wunderbar und wir werden dann als große Gemeinde irgendwann wieder ohne Masken und so weiter zusammenkommen dürfen. Ich begrüße nicht nur Gabi Kusenberg am Flügel, sondern auch unseren Prediger heute Abend, Dr. Hermann Geschwandner, mit einem interessanten Thema. Deswegen haben Sie sich wahrscheinlich auch zugeschaltet. Reichtum als Lebensprinzip. Nun, wir werden ja hören, was Reichtum ist, was wir uns als solchen vorstellen und was wirklicher Reichtum sein wird. So, öffnen Sie einfach Ihre Herzen, seien Sie einfach dabei und wir wollen jetzt auch zum Herrn kommen im Gebet und ihn bitten, diesen Gottesdienst zu segnen und Sie zu segnen. Herr Jesus, du bringst Stürme zum Schweigen. Du sprichst und rettest. Zu dir kommen wir zusammen mit denen, die in Angst leben. Hilf denen, die in Krankenhäusern und mit Schmerzen unerträglich dort liegen, die keine Kraft mehr haben, die vielleicht ohne Trost verzweifeln. Bringe du die Angst zum Schweigen, Herr, und heile alle Betroffenen, wenn sie dich anrufen. Zu dir beten wir zusammen mit denen, die sich nach Frieden sehnen. Bringe die zum Schweigen, die mit Krieg drohen, die Schwache erpressen, die mit Lügen ihre Macht verteidigen. Schaffe deinem Frieden Raum und rette die Opfer von Krieg, Unverstand und Gewalt. Zu dir beten wir zusammen mit denen, die hungern und dürsten. Reiche deine Hand denen, die alles verloren haben, die auf der Straße leben, denen das Brot und das Wasser für heute und für morgen fehlt. Bewahre sie vor dem Untergang durch Mangel und rette sie. Zu dir beten wir zusammen mit allen, die dich suchen. Sprich zu denen, die an der Kirchenorganisation verzweifeln, die ratlos sind und doch bleiben, die dir treu sind und nach dir fragen. Tröste sie, nimm uns die Furcht. Dein Heiliger Geist wirke in uns und bewahre uns. Jesus, dir vertrauen wir uns an, jetzt und alle Zeit. Amen. Amen. Und jetzt hören wir ein wunderbares Lied. Wir haben einen Felsen, nämlich den Felsen, zu dem wir gerade eben gebetet haben. Zu Hause dürfen Sie ja mitsingen. Wunderbar, tun Sie das.
Ja, einige Informationen möchte ich gerne weitergeben. Fangen wir mal an mit dem neuen Herold vom Monat Februar. Der liegt hier am Ausgang. Nachher können Sie den gerne mitnehmen. Mittwochs Gebetsstunde. Ja, wir hatten wieder die Bibel- und Gebetsstunde per Telefonkonferenz. 16 Teilnehmer. Am 9. Februar kommenden Mittwoch, wie gehabt, Bibel- und Gebetsstunde per Telefon. Der nächste Gottesdienst ist dann am Samstag, den 12. Februar, und das ist wieder Gottesdienst hier vor Ort im Gemeindesaal, Beginn 18 Uhr, aber auch per Livestream wird er übertragen und wer will, kann ihn auch von zu Hause aus verfolgen. Die Predigt hält Pastor Hans-Günter Mond von der Gemeinde Gelnhausen. Das hat einen Grund. Nämlich, wir hatten den ersten Gottesdienst, wo Hans-Günter Mohn als Superintendent die Gemeinde eingeweiht hat, die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße, das war am 9. Februar 2002. Also das heißt, es sind jetzt fast genau 20 Jahre her und ich habe ihn angerufen und habe gefragt, Mensch, wie wäre es? Du hast die Gemeinde vor 20 Jahren eingeweiht, würdest du nach 20 Jahren wieder einen Gottesdienst bei uns machen? Sagt er, klar, ich komme vorbei, ich halte die Predigt. Leider können wir keine große 20-Jahr-Feier machen, aus bekannten Gründen. Das geht nicht. Das heißt, nächsten Samstag, wie gehabt, mit den Corona-Maßnahmen, mit den Tests zu Hause, im Eingangsbereich die Liste, FFP2, Schutzmasken, Abstandsregeln und so weiter. Wir kennen das alle, Manfred hat es schon angedeutet, die Ansteckungsgefahr ist recht hoch, aber ich will nicht, dass sich irgendjemand hier bei uns ansteckt und wir wollen unser Möglichstes tun. Am 19. Februar haben wir dann die Gemeindejahresversammlung mit Berichten und Wahlen und danach einen Gottesdienst. An dieser Stelle also eine offizielle herzliche Einladung an alle Mitglieder der Kirche des Nazareners Wächtersbach zu unserer diesjährigen Gemeindejahresversammlung. Die beginnt um 15 Uhr. Die Versammlung selbst werden wir nicht per Livestream übertragen, nur die Predigt. an diesem Tag nochmals die Bitte, dass nur die Mitglieder kommen. Wir wollen die Versammlung möglichst klein halten, etwas einschränken. Die Leitung hat Pastor Wolfgang Schwarzfischer, der macht das eigentlich seit Jahr und Tag. Und wir wollen es auch zeitlich begrenzen. Und ein besonderer Punkt war, die Vereinssatzung auf den neuesten Stand zu bringen. Der Kirchenbezirk hat eine neue Mustersatzung vorbereitet und ganz neue Themen hinzukommen, Datenschutz, Haftungsbeschränkungen und so weiter. Und Peter Ullinger bereitet die alte und die neue Satzung vor und stellt die gegenüber und gibt dann einige Erläuterungen dazu. Jetzt kann es aber sein, dass bei diesem Teil der Versammlung neue Vereinssatzung verabschieden, es sich länger hinzieht. Es gibt Diskussionen, es gibt Fragen. Wir wollten eigentlich relativ schnell durchs Programm gehen. Und heute Mittag habe ich mit Peter Ullinger gesprochen und über diesen Teil der Vereinssatzung mit ihm geredet, wie machen wir es. Da sind wir uns einig geworden, wir verschieben diesen Bereich Vereinssatzung ein, zwei Monate nach hinten, wenn die Ansteckungsgefahr nicht mehr so groß ist. Er wird dann auch die Predigt halten. Wir machen einen neuen Termin und es muss nicht jetzt durchgezogen werden wie bei unseren Wahlen. Die müssen dann beim Bezirkskirchentag dann verabschiedet werden oder bestätigt werden. Aber bei der Vereinssatzung ist es nicht. Das heißt, die Vereinssatzung klammern wir aus. Und ich habe gefragt, wie machen wir es mit der Predigt? Ich kann es auch machen, sagt er, mach du es. Also eine Kurzandacht bei der Gemeindejahresversammlung von mir und die Vereinssatzung später. Das sollte jetzt mal so weitergegeben werden, sodass ihr wisst, in zwei Wochen, nächsten Samstag Pastor Mohn und dann in zwei Wochen die Gemeindejahresversammlung. Das waren so die wichtigsten Informationen. Jetzt hören wir noch ein Lied. Du bist unsere Zuversicht, Gabi, 442. Text steht im 2. Korintherbrief. Und als ich das Thema gehört habe vom Pastor Geschwandner, Reichtum als Lebensprinzip, dachte ich, da bin ich aber mal gespannt. Ich lese uns mal aus der Hoffnung für alle, und das ist sehr gut geschrieben. Überschrieben ist dieser Abschnitt, wie Christen geben sollen. Da schreibt Paulus, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht, wie die anderen es tun. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Schon in den Psalmen heißt es von dem Mann, den Gott reich beschenkt, er hat viel gesät und von seiner reichen Ernte den Armen abgegeben. Auf seine barmherzige Liebe kann man ihm erzählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Außerdem würden wir auf diese Weise dazu beitragen, dass viele Gott danken. Soweit aus der Hoffnung für alle.
Mitten während dem Zweiten Weltkrieg wurde natürlich nicht nur hier in Europa gekämpft, sondern auch im Pazifik, Japaner gegen die Amerikaner. Und die Amerikaner versuchten verzweifelt, dort eine Basis aufzubauen. Und so haben sie angefangen und haben Material auf eine große Insel, eine der größten Inseln, geworfen, und zwar nach Neuguinea. Da kamen also Lebensmittel runter und Kleidung und Geräte und alles Mögliche, auch Waffen und so weiter, sind alle abgeworfen worden. Und dann kamen am Schluss natürlich noch Soldaten hinterher. Für die Leute dort war das etwas völlig Ungewöhnliches. Man muss sich vorstellen, das Land war verglichen mit heute sehr, sehr rückständig. Die Leute hatten keine Ahnung, was da plötzlich vom Himmel fiel. Und daraus hat sich etwas Interessantes entwickelt, der sogenannte Cargo-Kult. Cargo, das heißt auf Deutsch Fracht. Die Leute haben also diese Dinge gesehen und sie waren davon überzeugt, das sind unsere Ahnen, die uns versorgen mit den Dingen für die Zukunft. Haben natürlich bald festgestellt, dass es den Amerikanern gehört hat. Aber, wie ich gelesen habe, war es so, dass sie davon überzeugt war, dass die Amerikaner das heimlich sich genommen haben, obwohl es eigentlich von ihren Ahnen für sie bestimmt war. Nun ging der Krieg vorbei und die Amerikaner, die inzwischen auch Landebahnen als mögliche gebaut hatten, sind wieder abgezogen. Und die Einheimischen gesagt, das ist unsere Chance. Jetzt werden unsere Ahnen uns die Sachen geben und nicht den Amerikanern. Und dann haben sie sich überlegt, wie haben die Amerikaner das gemacht? Dann haben sie angefangen, sich so Kopfhörer aus Holz zu basteln, über die Ohren zu hängen und sind auf die leeren Landebahnen gestanden und haben die Flugzeuge hereingewinkt. Nun können wir sagen, ist ja ein bisschen lächerlich. Die Leute waren wirklich völlig ignorant. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ist es nicht so ähnlich auch bei einer ganzen Menge von Christen? Es gibt eine Bewegung, die man das Health and Wealth Gospel nennt. Also ein Evangelium, das sich vor allen Dingen darauf gründet, den Leuten Gesundheit und Wohlstand zu versprechen. Vielleicht denkt ihr euch, sowas gibt es nicht, aber das gibt es. Es gibt Gemeinden, die Tausende und Abertausende von Mitgliedern haben, die ausschließlich darauf aufgebaut sind, dass sie ihren Mitgliedern, vor allen Dingen den Pastoren, einen Haufen versprechen. Und der Glaubenstest, den die Leute haben, ist, derjenige, der richtig glaubt, der muss a. gesund sein und zweitens reich. Oder es fehlt ihm irgendwo am Glauben, denn sonst würde er das ja haben, weil das so in der Bibel steht, zumindest meinen sie das. Und ich muss zugeben, es gibt manche Christen, die schwimmen tatsächlich im Geld. Fast so wie Onkel Dagobert, bevor die Panzerknackerbande gekommen ist. Aber geht es darum wirklich? Vielleicht fragen wir uns, wenn das so ist, wieso habe ich nicht? Oder aber, wie um alles in der Welt, komme ich dazu, ich hätte das auch gerne. Könnte es sein, dass da einige das Ziel vergessen haben, das wir als Christen haben. Und dieses Ziel ist nicht unbedingt, etwas für hier aufzubauen, sondern das Ziel ist nach der Bibel die Wiederkunft Jesu Christi. Oder haben wir vielleicht die Aufgabe ignoriert, die wir als Christen haben. Und diese Aufgabe ist, dass wir von Jesus Christus sprechen und seine Botschaft weitergeben. Dass wir ganz vernachlässigen das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat und seine Zusage am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dann liest man das, so hört man das. Und dann stößt man auf einen Vers wie den, den Paulus hier im 8. Vers in dem 9. Kapitel sagt: Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das ist einer dieser Verse im Neuen Testament, wo es heißt, Gott kann das. So fängt der Vers an. Gott kann das. Ich habe mir das vorher noch mal im Griechischen angeschaut. Es ist unwahrscheinlich, was der Paulus da geschrieben hat. Da wird das gleiche Wort immer und immer wieder wiederholt und es immer noch stärker verstärkt. Und das kann man auch im Deutschen in gewisser Weise sehen. Aber ich möchte zunächst mal, bevor ich da noch etwas näher drauf eingehe, einen anderen wichtigen Punkt ansprechen, der in unserem Text hier drin steht. Und dieser erste Punkt ist, Gott kann ärmliches Getue nicht ausstehen. Gott kann ärmliches Getue nicht ausstehen. Denkt daran, schreibt Paulus hier, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Vielleicht denken diejenigen, die die Bibel ein bisschen genauer kennt, das ist doch irgendwie ein bisschen unsinnig. Sagt Gott nicht in der Bibel so vieles über die Armen? Und das stimmt, er macht es. Zum Beispiel im 9. Psalm heißt es im 10. Vers, den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz oder den Armen. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Oder im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel schreibt Lukas, ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. 2 Kapitel weiter, im 6. Kapitel wird die sogenannten Seligpreisungen berichtet. Und da ist eine dabei, im 20. Vers ist das, glaube ich, in Lukas 6, die sagt, selig sind die Armen. Und wenn man es noch schlimmer haben möchte, dann schaut man ein bisschen weiter hinten in die Bibel rein, im Jakobusbrief. Da heißt es im 2. Kapitel, im 5. Vers, hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ja, es stimmt. Und die Bibel sagt das immer und immer wieder, ob es im Alten oder im Neuen Testament ist, Gott liebt die Armen, er sorgt sich um sie. Er will, dass wir ihnen dienen. Darum haben wir ja unsere Kirche, Compassionate Ministries oder wie wir es hier nennen, Helping Hands. Wir versuchen, denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Wir versuchen, den Ärmsten der Armen nahe zu sein und ihnen die Liebe Jesu auch auf ganz praktische Weise zu vermitteln. Einige Christen im Mittelalter haben das ganz wörtlich genommen. Die waren davon überzeugt, dass Armut als ein christliches Lebensprinzip gilt. Ich denke da an Leute wie Franziskus von Assisi, ein relativ reicher Mann, der alles aufgegeben hat, die Franziskaner gegründet hat und dieses Prinzip der Armut gepredigt hat und gelebt hat, um Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen. Oder auch Ignatius von Loyola, ein spanischer Edelmann, der alles aufgab, was er hatte, um Jesus Christus zu dienen, um den Armen zu dienen, um seine Botschaft weiterzutragen. Das war eigentlich ein Prinzip von den ganzen Mönchsorden, die es da gegeben hat. Und ich habe vorher zum Willi gesagt, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, wenn wir in irgend so ein Kloster gehen. Da sind ein paar alte Frauen oder ein paar alte Männer und sonst ist niemand da. Damals waren das junge Leute. Das waren nicht nur 50 oder 100. Das waren Tausende, Zehntausende, die in diese Orden eingetreten sind, um dieses Prinzip der Armut durchzuführen. Sicher, wir können manches von ihnen lernen, das ist gar keine Frage. Aber war das wirklich das, was Jesus Christus wollte? Paulus sagt, wie ich vorher schon gelesen habe, im 6. Vers, wer spärlich sät, ist bald arm. Das ist jetzt meine Übersetzung. Wer spärlich sät, wird wenig ernten, das ist das Gleiche. Wer spärlich sät, ist bald arm. Ich habe nicht vor, ihr könnt euch beruhigen, über das Osteropfer zu sprechen. Ich benutze den Vers nur deswegen, weil das eines dieser Gott-kann-Verse ist. Vielleicht denkst du jetzt, wie um alles in der Welt soll ich säen? Wie soll ich etwas weitergeben? Ich bin selber relativ dreckig dran oder relativ arm dran. Einige von uns sind ja bei dem ein oder anderen Aufbauteam gewesen, das wir durchgeführt haben, ob das jetzt in Sri Lanka war oder in Madagaskar, auf den Kapverden. Wir waren schon x verschiedenen Ländern, auch in Haiti gewesen und haben dort versucht, Leuten zu dienen. Und diejenigen, die mal dort gewesen sind, die wissen, dass die Ärmsten bei uns superreich sind, verglichen mit den Leuten dort. Selbst diejenigen, die nichts haben, bekommen bei uns eine Sozialhilfe, die 20 bis 30 Mal so hoch ist, wie diese Leute am Tag bei harter Arbeit verdienen oder maximal verdienen. Aber das ist nicht mein Punkt. Mir geht es gar nicht so sehr um dieses Geld. Mein Punkt ist, dass Paulus deutlich macht, wir sollten das ärmliche Getue und das ärmliche Denken ablegen, denn das verleugnet die Fakten. Und das Faktum ist, nur wer investiert, gewinnt. Keine Angst, ich werde nicht eine Vorlesung darüber halten, wie man am sinnvollsten investiert. Aber der Punkt ist, Armut hängt nicht daran, wie viel du hast, sondern Armut hängt daran, wie viel oder wie wenig du einsetzt. Paulus unterstreicht es im 7. Vers. In der Hoffnung für alle ist es nicht so ganz rausgekommen. Paulus sagt ja, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und er soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Und dann kommt, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, denn ist bekannt. Und deswegen mein Unterpunkt, zweiter Unterpunkt hier, wer unwillig sät, ist bereits arm. Wer unwillig sät, ist bereits arm. Warum ist das so? Der sechste Vers sagt uns das. Vielleicht denkst du, jetzt reicht es, es reicht doch, wenn ich so meinen Obolus gebe, das, was ich so tue. Ich möchte nur noch auf einen Punkt hier hinweisen, da steht nicht, wer unwillig gibt, soll nichts geben. Also soll nur derjenige, der es gern macht. Wieso ist es überhaupt da, dieser Punkt mit unwillig und fröhlich? Wir denken vielleicht, der Einzige, der beim Geld fröhlich ist, ist der Kassierer oder der Willi, wenn er auf die Bank gehen kann und die letzte Rate für das Haus abbezahlen kann, dann ist er fröhlich. Aber die anderen, die es abgeben sollen, da ist es wieder was anderes. Der Paulus hat deutlich gemacht und wollte das den Leuten vermitteln. Das Christsein hängt am Herzen. Es hängt nicht an unserem Status und es hängt nicht an unserem Konto. Es gibt eine ganze Menge Christen, die das kapiert haben. Ich bin dankbar, dass ich Glied in einer Kirche bin, die das von Anfang an verstanden hat. So hat die Kirche des Nazareners begonnen, indem sie sich um die Ärmsten der Armen gekümmert hat. Ja, Dr. Finnis Presee, der die Arbeit begonnen hat, er wurde aus seiner Mittelklassegemeinde rausgeworfen, weil er sich zu viel um die Armen gekümmert hat. Aber wisst ihr, was ganz interessant war? Das Interessante war, dass nachdem diesen Leuten für eine Zeit lang das Evangelium gepredigt worden ist, nachdem nach einiger Zeit Menschen den Weg zu Jesus Christus gefunden haben und ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes von unten nach oben gekehrt worden ist, hat sich auch ihre persönliche Lage radikal verändert. Wir haben heute kein Problem damit, dass wir zu viele Gemeinden haben, wo in erster Linie arme Leute sind. Wir haben viel eher ein Problem damit, dass die meisten Mittelklasse-Gemeinden sind und sich nicht mehr so sehr um die anderen kümmern. Wieso hat es so erfolgreich gewirkt? Wieso hat es so geklappt? Ich glaube, es lag daran, weil da Leute waren, die wussten, sie sind verloren und sie können es nicht schaffen. Sie brauchen Hilfe von anderen. Und sie haben festgestellt, ich erhalte die Liebe Gottes umsonst. Das ist die deutsche Übersetzung von dem Wort Gnade, das in vielen Bibelübersetzungen hier drin steht. Ich bekomme das umsonst. Und dieses Wissen, dass Gott uns alles umsonst anbietet, zeigt sich im täglichen Handeln der Leute. Und das sollte wirklich so sein. Wir sind keine Bettler, sondern wie die Bibel sagt, wir sind Königskinder. Paulus sagt, wir können zu Gott Abba, lieber Vater, sagen. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir auch Miterben mit Jesus Christus. Im Römerbrief, 8. Kapitel, im 17. Vers, wird das gesagt. Oder im Galaterbrief, im 4. Kapitel, im 7. Vers, schreibt Paulus, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Was für eine unwahrscheinliche Aussage und Zusage. Wieso ist Gott gegen ärmliches Getue? Er ist dagegen, weil es diesem neuen Leben völlig widerspricht. Und darum möchte ich dich ermutigen, lebe als Königskind. Aber da kommt ja noch ein zweiter Teil hier in diesem Vers. Keine Angst, wir haben keine drei Teile, nur zwei. Das sind die restlichen Verse. Und da kommen wir zu dem Thema, das wir haben. Gott freut sich über Reichtum als Lebensprinzip. Gott freut sich darüber, über Reichtum als Lebensprinzip. Ich habe nichts gegen Reiche in der Gemeinde, nicht, dass jemand das missversteht, nachdem ich so viel über Arme gesprochen habe. Aber es geht hier um ein Prinzip. Ich habe einen lieben Bruder gekannt, der inzwischen seit vielen Jahren im Himmel ist. Er war nicht reich, das kann man nicht sagen, aber er trieb seine Frau zur Verzweiflung. Denn er verschenkte alles an Arme. Wenn jemand an die Tür kam, konnte er sicher sein, dass er von ihm was bekommen hat. Er hat Geld hergegeben, er hat sogar seine Kleidung hergegeben, er hat sogar das Essen, das die Frau fürs Mittagessen gekauft hat, weggegeben, bevor sie kochen konnte. Ich verstehe, dass die Frau Schwierigkeiten damit hatte. Aber eines muss ich sagen, ich habe selten jemanden gesehen, der diesen Text hier so kapiert hat. Er hat verstanden, ich bin reich wegen Jesus. Paulus sagt hier im 8. Vers, Christen haben jederzeit genug. Christen haben jederzeit genug. Ich möchte euch mal den Vers in ein paar Übersetzungen vorlesen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. In der neuen Lebensbibel heißt es, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und Vers 11, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und die revidierte Elberfelder Bibel ist nicht ganz so schlechtes Deutsch wie normalerweise, aber ich lese sie deswegen, weil sie sehr schön darstellt, was im Griechischen da drin steht. Gott aber vermag euch jede Gnade, also jedes Geschenk, überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Das Wort übrigens, das im Griechischen steht für Genüge, heißt Autarkia, also dass ihr autark seid, dass ihr nicht von jemandem abhängt und dass ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Ihr werdet in allem reich gemacht. Oder die gute Nachricht, die neue Übersetzung, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jeder Zeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Er wird euch, Vers 11, so reich machen, dass er jederzeit freigebig sein kann. Und noch etwas, was eine Übertragung ist, aber trotzdem schön. Ja, Gott ist in der Lage, das ist aus das Buch, euch jegliches Gnadengeschenk in großem Überfluss zu geben, sodass ihr alle Zeit in allen Dingen genug habt und darüber hinaus noch viel mehr besitzt, womit ihr dann viele gute Taten tun könnt. So werdet ihr in jeder Hinsicht reich gemacht und könnt im Geben ganz großzügig sein. Großartig, was Paulus hier sagt. Wir haben keine Unterstützung nötig, weil Gott für uns sorgt. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber es gibt ja trotzdem ein paar Millionen Arbeitslose. Ich glaube kaum, dass wir die Arbeitslosen Gott in die Schuhe schieben können. Aber eines ist klar. Was hier deutlich gemacht wird, entscheidend ist, wie wir denken. Ich habe vor einigen Jahren jemanden kennengelernt, der hatte, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, seinen Arbeitsplatz verloren, hat inzwischen bei einem Missionswerk gearbeitet und wir sind nach dem Mittagessen miteinander spazieren gegangen und er sagte zu mir, weißt du was, das war eine furchtbare Zeit. Nach einigen Monaten bin ich über mich selbst erschrocken, weil ich nur noch rumgehängt bin und nichts mehr gemacht habe. Mein ganzes Leben bin ich nie bis morgens um 10 im Bett liegen geblieben. Aber da war es. Wenn du ein paar Monate arbeitslos bist, ich werde es nicht vergessen, hat gesagt, da braucht jeder einen Psychiater. Ich bin kein Politiker, möchte auch keiner werden. Aber es ist keine Lösung, wenn für alles in unserem Leben andere verantwortlich sind. Das Problem ist nicht die Europäische Union oder die Globalisierung oder die finanziellen Heuschrecken, wie man sie gerne nennt, sondern das Problem ist in unserem Kopf. Wieso gibt es Millionen von Menschen, die vor Schulden kaum atmen können? Wer zwingt sie dazu? Nur sie selber. Ich habe nicht genug. Ich brauche dies oder das. Und dann macht man nicht nur einen, sondern eine ganze Menge Fehler. Paulus sagt, ändere dein Denken. Du brauchst ein anderes Lebensprinzip. Und darüber spricht er in den letzten beiden Versen. Er sagt, nicht nur Christen haben jederzeit genug, sondern Christen können jederzeit investieren. Christen können jederzeit investieren. Ist Paulus ein Ignorant oder was? Wenn ich an Bangladesch denke, da sind die Leute bettelarm. Alles, was sie verdienen, geht gleich weg an so Wucherer, die ihnen für Wucherzinsen beim letzten Mal was geliehen haben. Und dann kommt eine Kältewelle oder eine Flutwelle, je nachdem, was für eine Jahreszeit es ist. Und der ganze Rest ist auch noch weg. Und jetzt? Was soll man da machen? Und dann sagt Paulus, Gott kann euch reich beschenken. Er kann euch Samen geben. Und er kann euch reich machen. Wie macht er das denn? Weißt du was? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, bist du bereit, darauf zu setzen? Weißt du, was dein größtes Problem ist? Dein größtes Problem ist, wie schaffe ich das bloß? Paulus sagt, die Frage ist nicht, wie schaffe ich das bloß? Die Frage ist, wie schafft Gott das? Und wie er das schafft, das kannst du ihm überlassen. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man die Leute tauft, dann sollte man auch den Geldbeutel mittaufen. Und es stimmt tatsächlich. Bei einer Reihe von Christen sieht es so aus, als ob alles erlöst wäre, außer ihrem Geld. Aber Gott kann das tatsächlich, was er hier sagt. Er kann uns tatsächlich überreich beschenken. Und da fragt man sich automatisch, ist das Risiko nicht zu groß, wenn ich da drauf setze? Auch wenn dich der nächste Satz ärgert, sage ich ihn trotzdem. Falls du diese Frage noch stellst, dann hast du die Hauptsache nicht kapiert. Denn die Hauptsache ist, Gott kann uns überreich beschenken. Vielleicht denkst du, was hat das alles mit dem Christsein zu tun? Es hat eine ganze Menge damit zu tun. Viele Christen führen ein Christsein mit angezogener Handbremse. Wie soll jemand zu Jesus finden, wenn wir Christen unsicher sind, ob man Gott in allem vertrauen kann? Wenn der Reichtum Jesu nicht unser ganzes Handeln und Denken durchdringt, dann stimmt das Entscheidende nicht. Paulus sagt, Gott kann. Sagst du nur, ja, natürlich. Oder baust du dein ganzes Leben und Verhalten darauf? Das ist die Frage. Ich bete dafür, dass Leute um uns herum feststellen, der oder die lebt nach einem anderen Lebensprinzip. Der oder die redet nicht nur von Jesus, sondern sie lebt aus Jesu Reichkuppen. Denn Jesus kann überreich beschenken, wie es hier heißt. Einer der großartigsten Verse im Neuen Testament. Und ich freue mich darüber und wünsche mir, dass wir das alle noch sehr viel mehr praktizieren, wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns überreich beschenkst. Wir müssen zugeben, dass wir hin und wieder so unsere Zweifel haben, ob wir uns wirklich hundertprozentig darauf verlassen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir wirklich felsenfest auf dich setzen, weil du uns überreich beschenken kannst. Und schenke du, dass es sichtbar wird, nicht nur in der Theorie, sondern dass es sichtbar wird in unserem Leben, dass die Leute um uns herum uns das abspüren, dass das Lebensprinzip, nach dem wir leben, du bist, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du uns lieb hast, dass du für uns sorgst und dass du mit uns hineingehst in diese Woche. Und wir bitten dich für all diejenigen, die gesundheitlich angeschlagen sind, denken jetzt besonders an den Uli, dass du ihn segnest und stärkst. Wir danken dir dafür, Herr, dass du nicht nur der Herr, unser Arzt bist, sondern dass du uns hilfst, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Kinder Gottes und damit auch Erben und Miterben mit dir. Wir preisen dich dafür. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Segen. Der Herr möge euch reich beschenken und euch beschützen. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und schenke euch Glück und Frieden. Amen. Wir hören jetzt noch mal ein Lied und ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche und viel Freude im Reichtum des Herrn.